Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Wir haben heute die Nachbesprechung zu Midnight Sky für euch vorbereitet. Wir machen es jetzt künftig so, dass wir jeweils in der Nachbesprechung beginnen mit unserer Bewertung und unserer Empfehlung oder Nicht-Empfehlung des Films, damit diejenigen, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, jetzt noch auf Pause drücken können, sich den Film angucken, bevor wir ihn spoilern bzw. gewarnt sind. Midnight Sky.
Midnight Sky.
Wie viele Popcorn auf einer Skala von 1 bis 10 gibst du dem Film?
Ich gebe dem Film stabile 4 Popcorn.
Okay.
Aber mehr gibt's nicht.
Mehr, ja. Ist wie's unser schlechtester Film bisher in dieser kurzen Reihe. Ja, ich habe mir überlegt, so zwischen 3 und 4. Also ich konnte mich nicht entscheiden, ob 3 oder 4. Und habe dann halt gedacht, zu 3 intakte Popcorn und eins, wo so eine Kinoratte schon ein bisschen dran war.
Ja.
Eineinhalb. Wir hatten ja als in der Vorbesprechung waren ja unsere Vergleichsfilme unterschiedlich. Du hast über Interstellar und über Gravity geredet. Ich habe nur Interstellar gesehen, Gravity nicht. Und meine Filme, an die ich gedacht habe, waren Armageddon und 2001 The Space Odyssey. Erstaunlicherweise, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wurde auch für mich diese doch relativ tief angesetzte Armageddon-Messlatte nochmal unterschritten.
Ja.
Von dem her, wenn ihr es noch nicht, wenn ihr einen Space-Film sehen wollt, guckt lieber Armageddon als Midnight Sky.
Ja, und lieber Gravity, Interstellar. Und wenn man die schon kennt, dann könnte ich noch I Am Mother empfehlen. Der kam 2019 raus. Moon von Duncan Jones. Ist übrigens der Sohn von David Bowie.
Sagst David Jones.
Nee, der Sohn von David Bowie macht gute Filme. Mhm. Also Moon, sehr zu empfehlen. Und natürlich Der Marsianer mit dem Busenfreund von Jimmy Kimmel.
Matt Damon,
genau.
Ja. Kommen wir mal zu einer Zusammenfassung. Wir beginnen den Film in der Antarktis, wo George Clooney gerade zuguckt, wie eine Schlange Menschen sich geduldig aufreiht, um noch das letzte, offenbar letzte Raumschiff zu erwischen, weil die Erde wird evakuiert. Und er bleibt zurück, weil, das erfahren wir auch ganz am Anfang, weil das jemand zu ihm sagt, er ist sterbenskrank, also der macht es eh nicht mehr lange. Und dann sehen wir ihn da in dieser Station in der leeren Cafeteria sich eine Schale Cornflakes machen. Übrigens wird sehr viel Cornflakes gegessen.
Ja.
Ich glaube, das ist die, oder sonstige so Cereals.
Cereals und dann noch so Iglo-Tiefkühlgemüse.
Sah aber Lust gut aus. Auf Zukunftsessen kriegt man nicht unbedingt. Und der George ist da allein, stellt sich darauf ein, dass er da jetzt sich, ich glaube, der findet Quarantäne so allein rumhängen ganz geil eigentlich. Er hat seinen Whisky, er hat seine Country-Musik, die er dazu hört. Und dann merkt er aber plötzlich, dass da noch eine andere Präsenz ist. Und dann könnte das ja spannend sein eigentlich. Aber er entdeckt dann, dass noch ein kleines Mädchen zurückgeblieben ist offenbar und versucht dann, so habe ich es zumindest verstanden, dieses Raumschiff zu erreichen, das gerade noch abgegangen ist, dass jemand zurückkommen soll, um dieses Mädchen abzuholen, merkt dann dabei, dass er die nicht erreichen kann und sowieso irgendwie niemanden mehr erreichen kann, aber dass ein Raumschiff, das zurück ist auf dem Weg zur Erde, vorhanden ist und er versucht ab da versucht er dann nur noch die zu kontaktieren und die Storyline von, er will, dass jemand dieses Mädchen abholt, ist dann irgendwie weg.
Ja, das ist dann nicht mehr so wichtig.
Das war's dann. Und er versucht dann diese Crew zu erreichen, die zurückkommt von einem Planeten, der erforscht werden sollte, ob dort Leben möglich ist. Wir erfahren dann auch im Laufe des Films, dass er der Forscher ist, der diesen Planeten quasi gefunden hat oder diese Ideen, die Idee hatte, dass man da vielleicht auch leben könnte.
Ja.
Und die Crew, die zurückkommt, die hatten ja wahrscheinlich die 2 Jahre mehr oder weniger auch keine Möglichkeit mehr mit der Erde zu kommunizieren groß. Und er versucht, die dann zu erreichen, um ihnen zu sagen, dass sie gar nicht mehr zurückkommen brauchen.
Ja, weil die Erde im Eimer ist.
Genau. Ja. Und dann dazwischen merkt er eben, er kann die nicht erreichen, Und es gibt an der Antarktis aber noch so eine andere Station, wo das Funkgerät oder die Satellitenschüssel ist größer und damit kann es vielleicht noch klappen. Und dann begibt er sich mit dem kleinen Mädchen auf die Reise durch die Schneewüste zu diesem anderen Punkt. Völlig unnötigerweise ist noch dieses Abenteuer, diese Abenteuersequenz drin, weil da passieren ihnen dann auch noch Sachen unterwegs etc. Die Leute andererseits, das ist der andere Schauplatz, sind die Leute in diesem, in der Ether, in diesem Raumschiff, das zurückkommt. Eine Crew von 5 Leuten, die Gegenden fliegen müssen, die sie unbekannt sind. Und da geraten sie mal noch irgendwie in einen Meteoritenhagel, der ihnen das Schiff zerstört. Und dann müssen sie einen Spacewalk machen, um das zu reparieren. Und eine der Crewmitglieder stirbt dann da auch. Und sie schaffen es dann doch noch, den George zu erreichen oder er sie. Und er sagt dann, ihr braucht nicht zurückkommen. Und deshalb kehren sie dann quasi um und fliegen zurück zu dem Planeten, von dem sie gerade kamen.
Ja.
Außer zwei, die sich entscheiden, zur Erde, die dem Untergang geweiht ist, quasi zurückzukehren. Das ist die Handlung von Midnight Sky.
Ja.
Und das kleine, der Twist ist noch, dass wir dann am Schluss merken, das kleine Mädchen, das war nie da, das hat sich der George nur eingebildet, halluziniert. Man sieht ihn dauernd am Dialysegerät, also er ist krank. Und dieses Mädchen ist offenbar seine Tochter, die er nur einmal kurz hat auf dem Rücksitz vom Auto sitzen sehen. Und die Kapitänin, nee, sie ist nicht die Kapitänin, aber die, mit der er da spricht in dem Raumschiff, stellt sich heraus, ist halt die erwachsene Tochter.
Ja.
Das ist dann so der Aha-Twist. Wo wir ja dann auch gleich eigentlich schon bei der Interpretation sind, nur zu dieser Sache mit der Tochter. Ich finde das schon mal zu sehr irgendwie auf die Tränendrüse, oder ich weiß, es hat mich auch nicht abgeholt, weil man hat nicht wirklich so einen Aha-Moment, weil es gab nie wirklich einen Hint von, das ist jetzt irgendwie eingebildet oder ein Geist oder irgend sowas. Es ist nicht wie bei The Sixth Sense, wo du, wenn du es ein zweites Mal guckst, merkst, ah, da waren überall eigentlich kleine Hinweise drauf, was am Schluss die Auflösung ist. Aber da bei diesem Mädel war, glaube ich, jetzt nie irgendein Anzeichen dabei, dass das seine Tochter sein soll. Aber war jetzt halt so die einzige Konstellation, habe ich mir gedacht beim Gucken, wo es irgendwie noch legitim ist, dass ein alter Mann mit einem jungen Mädchen abhängt, wenn es halt so die letzten Überlebenden auf dem Planeten sind.
Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, dass bei dieser Konstellation der alte Mann nicht mit Handschellen abgeführt wird.
Ist ja keiner mehr da, der ihn abführen könnte. Was uns zum nächsten Punkt bringt, das habe ich mich lange gefragt, was mich dann auch mega abgelenkt hat beim der Handlung folgen. Es wird nie gesagt, was mit der Erde eigentlich los ist, dass sie verlassen werden muss. Wir sehen so Weltkarten mit so Brennpunkten und sie reden von Strahlung. Aber zuerst dachte ich, okay, die Erde brennt. Dann haben sie von Strahlung geredet.
Ja, oder irgendwie was Atmosphärisches oder ja. So. Also es wird nicht genau erklärt.
Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nötig, dass man das erklärt. Das reicht ja, kann sich jeder irgendwie selber aus Klimawandel oder sowas zusammenbauen.
Ja.
Finde ich nicht zwingend nötig, dass man da jetzt zu sehr eingeht auf die Umstände, was mit der Erde los ist, wenn man die Geschichte erzählen will, dass man halt wie man von der Erde wegkommt, völlig okay. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt gewesen, der hat mich jetzt mehr interessiert als die Story, die wir gesehen haben. Und was mir auch lange nicht klar war, ist jetzt die Erde evakuiert worden, also alle wurden weggeflogen auf diesen Planeten, oder ist es eben nur eine Kolonie von ein paar Auserwählten, die da hingehen durften?
Ja.
Das hat man dann erst recht spät, irgendwie im letzten Drittel des Films, erfahren, dass die Menschheit schon noch größtenteils auf der Erde ist, aber unter der Erdoberfläche lebt.
Ja.
Was dann irgendwie auch so ein bisschen den Pfeffer rausnimmt aus der Geschichte, weil dann geht es ja eben nicht mehr darum, dass jetzt irgendwie die Menschheit gerettet werden muss, weil die Menschheit, also die Menschheit, dass sie weiter besteht, ist ja schon gerettet. Diese Kolonie ist ja schon unterwegs zu diesem Planeten. Und diejenigen, die zurückbleiben auf der Erde, die sind sowieso dem Untergang geweiht. Die einzigen, die jetzt noch beeinflusst werden von dieser Handlung, sind die 5 Astronauten oder Forscher in diesem Raumschiff. Und da finde ich daneben Armageddon wesentlich epischer, weil da geht es darum, dass sonst die ganze Erdbevölkerung stirbt, wenn der Bruce Willis nicht noch irgendwie rechtzeitig hier seinen Sprengkörper auf einem Meteoriten zündet.
Ja.
Mich hat da mehr interessiert, also eben die Story drumherum hätte mich mehr interessiert, nämlich wie wurde auserwählt, wer jetzt auf diese Kolonisationsmission gehen darf, wie leben die Leute, die noch unter der Erde sind, und all das hätte mich mehr interessiert, als jetzt diese Crew zu retten, die auf diesem Planeten schon waren, was ja auch relativ problemlos möglich scheint, ist, die drehen halt dann einfach um und fliegen wieder zurück. Also es wird ja dann nie thematisiert, aber um zurückzugehen, haben wir nicht mehr gleich viel Ressourcen, also nicht mehr genug Ressourcen. Wir müssen jetzt irgendwie entscheiden, wer von uns fünf überleben darf und alle anderen müssen sich opfern, weil wir haben nicht genug Essen für alle. Oder irgend sowas. Dann wäre das noch so eine Psychogeschichte, je nachdem, geworden. Sondern die erfahren, okay, zur Erde können wir nicht zurück. Wir loopen um die Erde rum und dann gehen wir halt zurück zu diesem Planeten.
Genau, sie loopen um die Erde rum. Es wird auch einmal kurz gesagt, um Treibstoff zu sparen, nützen sie die Gravitation der Erde, aber trotzdem haben sie immer noch so viel Treibstoff übrig, um dann nochmal zurück zu diesem Planeten zu fliegen. Also was war das für eine Treibstoffplanung? Das ist eigentlich sehr unlogisch.
Vielleicht hatten sie ja noch so einen Vorratskanister
Treibstoff. Aber thematisiert wird es jedenfalls nicht und das ist Blödsinn.
Logistisch nicht durchgedacht.
Das ist Blödsinn, dass man so eine riesige Mission, dass man einfach mal so zwischen zwei Kaffee sagt, ach, fliegen wir einfach nochmal zurück.
Ja, oder eben, sie kommen ja, die große Mission vom George ist ja dann, ich muss die warnen, dass sie nicht zur Erde zurückkommen. Aber irgendwann sind sie ja nah genug an der Erde, das wird ja auch thematisiert, dass sie sehen, es brennt überall oder das sieht nicht gut aus.
Ja.
Wenn sie von dort aus sehen, sieht nicht gut aus mit der Erde, dann könnte es ja auch sein, dass sie da von selbst drauf kommen. Da gehen wir jetzt besser nicht hin. Ja. Wenn wir da hinfunken und niemanden erreichen, vielleicht ist keiner mehr da. Wir loopen jetzt um die Erde rum und fliegen zurück. Ich einfach so einen Knoten. Auch die Logik von, da war eine Mission auf diesem Planeten K23, um auszuchecken, ob der Planet bewohnbar
der Mond,
ist.
Genau, der Mond von
Jupiter. Also es ist ein Saturnmond, ne?
Ein Jupitermond.
Und die kommen dann zurück, um der Erde zu sagen, ja, ist bewohnbar. Warum sind sie nicht gleich dort geblieben, frage ich mich. Weil offenbar ist ja die Message an die Erdbevölkerung trotzdem schon gelangt, dass es da bewohnbar ist, weil sie schicken ja eine Kolonie dorthin, bevor die zurück sind.
Mhm. Ja. So kam es rüber.
Okay, also da geht mir die Logik nicht auf.
Ja, es ist nicht so, das wirkt nicht so durchdacht zu sein.
Wir haben ja mit der ganzen Thematik, die Erde brennt oder ist verstrahlt, das schon so eine politische Message drin.
Das ist eine wichtige
Message.
Wir
ja auch. Also es ist die politische Message, offenbar, wir machen die Erde kaputt und es ist ein Patient, der sterbenskrank ist, so wie der George mit seinen Dialysen.
Genau, die Krankheit von George ist symbolisch für den Zustand der Erde.
Und ihn kann man an dieses Dialysegerät hängen, um ihn noch so ein bisschen länger leben zu lassen. Die Erde, die muss man halt einfach hinter sich lassen, offenbar, und sich einen neuen Planeten suchen.
Ja.
Von dem her finde ich, die Metapher geht dann irgendwie dann doch nicht so auf, weil sonst müsste ja das noch beinhalten, dass der George irgendwie sein Bewusstsein in einen anderen Körper runterladen kann oder so.
Aber die mussten irgendwie noch ein Abenteuer in der Schneewüste mit einbauen, weil George Clooney hatte ja extra den Drehbuchautoren engagiert von The Revenant. Und der bestand wahrscheinlich darauf. Also irgendwas muss da gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir brauchen noch so ein Überlebensding. Das bauen wir jetzt da noch ein.
Ich habe noch ein paar Kanister-Schnee-Effekte übrig. Die laufen in einem halben Jahr ab.
Ja.
Können wir die noch irgendwie unterbringen?
Ja, es hat mich ein bisschen erstaunt sogar. Ich dachte ja, George Clooney muss sich abheben von Gravity. Also er wird jetzt nicht ähnliche Szenen und Anstellungen bringen wie bei Gravity. Aber dann gibt es diese 5 Minuten Weltraum-Action, wo diese Trümmer auf das Raumschiff draufgehen. Und das ist Gravity. Meine Vermutung ist sogar, dass wahrscheinlich noch so Testfilmmaterial übrig geblieben ist von Gravity. Und die hat George Clooney dann einfach noch verwurstet, um noch irgendwie ein bisschen Action und Höhepunkte einzubauen. Aber das waren die besten 5 Minuten in dem Film, finde ich.
Mal eine andere körperliche Funktion, die gezeigt wurde, außer eine Dialyse, nämlich Kotzen.
Ja, Kotzen, stimmt. Und da haben wir uns, genau.
War das noch? Nee, das war nicht in Schwerelosigkeit, da waren sie noch. Da hat sie die Tüte noch getroffen.
Sie hat noch nicht den Helm. Doch, die waren schon in Schwerelosigkeit.
Ja, aber beim Kotzen hat sie ja in die Tüte gekotzt.
Aber sie kotzt in die Tüte. Da habe ich mich dann auch gefragt, was wäre es, wenn sie keine Tüte hätte? Das wäre nicht lecker wahrscheinlich.
Aber es ist ja sowieso nicht lecker, weil nachdem sie gekotzt hat und es wird gesagt, sie kotzt schon die ganze Zeit.
Genau, ja.
Zieht sie sich einen Helm auf?
Sofort danach.
Warum putzt sie sich nicht noch die Zähne? Oder nimmt nicht noch wenigstens irgendwie einen Fisherman's Friend? Oder einen Tic-Tac? Oder
Kennst du
eine Wurst-Zahnpasta direkt in den Mund reindrücken?
Dann habe ich mich auch gefragt, wie ist das? Also ein guter Regisseur hätte das Thema ausgearbeitet. Wie ist Kotzen in der Schwerelosigkeit?
Sie hätten sie statt verbluten lassen in Schwerelosigkeit länger kotzen lassen
können. Ja, und dass sie dann von der Kotze erstickt, das wäre dann auch... Das wäre realistisch und konsequent.
Gut. Ein anderer Punkt, der so mitspielt, war, da habe ich gemischte Gefühle dazu. Und zwar war es so, dass Felicity Jones, die eben diese Tochter, die Erwachsene die Sally, im Raumschiff spielt, genau, Sally wird sie genannt, die war schwanger während den Dreharbeiten. Und entsprechend wurde dann, wie man es nachlesen kann, entschieden, dass man halt einfach die Figur schwanger sein lässt.
Man thematisiert die Schwangerschaft im Film.
Genau.
Ja, ist doch erstmal ein guter Ansatz.
So aus der feministischen Sicht finde ich das super, weil das bedeutet okay, nur weil du schwanger bist, machen wir dich jetzt nicht mit Computereffekten irgendwie schlanker oder stellen dir eine Handtasche vor den Bauch oder so, was hier gerne mal gemacht wird. Und du kannst natürlich trotzdem deinen Job behalten. Finde ich dann gut. Aber Und ich finde auch, dass das als Element im Film wäre das eigentlich auch, ob es jetzt zufällig reingekommen ist oder auch absichtlich, hätte ein schönes Element sein können, weil es geht ja eben um Überleben und um die zukünftigen Generationen. Also ich finde, eine Schwangerschaft hätte da auch sehr gut reingepasst. Allerdings haben sie es einfach auch da ziemlich verkackt mit dieser Schwangerschaft thematisieren. Aber vielleicht hat Felicity Jones mega lang gewartet, bis sie im 3. Monat war und dann hat sie erst gesagt, übrigens... George, ich bin schwanger. Und dann musste er innerhalb von so einer 2-Nacht-Schichten noch komplett das Skript umschreiben. Ich finde, auch das wäre ja eine gute Entscheidung oder ein Statement gewesen, eben mehr jetzt zum echten Leben, Arbeitsrecht, dass man sie einfach schwanger sein lässt und es nicht thematisiert. Aber es wird thematisiert. Und zwar, indem sie irgendwann ist sie so in einem Scanner oder so, wo gesagt wird, es ist ein Mädchen. Und ab da wird dann einfach nur das thematisiert darüber, dass die Crewmitglieder Namensvorschläge machen fürs Kind.
Ja, das ist dann...
Aber es wird nie gesagt, wie stellst du dir denn das Leben in der Zukunft vor mit einem Kind? Die sitzen am Schluss, sind sie ja nur noch zu zweit, sie und der Captain, wo sich herausstellt, es war auch nämlich sowas, ich habe mich auch gefragt, okay, sie ist schwanger und sie sind zu fünft. Irgendeiner von den 3 Männern in dieser Crew muss ja der Vater sein, außer es gibt irgendwie eine andere Fortpflanzungsmöglichkeit in der Zukunft, von der wir nichts wissen. Dann will ich entweder wissen, wer ist der Vater von den 3 oder wer war der Vater, der irgendwo unterwegs geblieben ist oder gestorben ist oder weiß nicht was. Und dann erfahren wir, okay, der Captain ist der Vater.
Ja, aber was heißt das in der Hierarchie von so einer Raumschiffbesatzung?
Ja, ist der Captain. Wir wissen nicht, welche Rechte der Captain hat.
Der Captain hat vielleicht das Recht auf die erste Nacht oder so, so wie im Mittelalter.
Die erste Nacht oder einfach
die erste Nacht auf dem Raumschiff, da darf
vielleicht
der Captain
ran. Vielleicht haben sie auch ein Trinkspiel gespielt, das ausgeartet ist. So bei jedem Stern, an dem wir vorbeifliegen, einen Shot nehmen. Und dann frage ich mich auch noch, also der George Clooney hat ja Kinder, der hat Zwillinge. Und war selber vielleicht offenbar nicht so involviert in der Schwangerschaft mit seiner Frau, wenn er denkt, das wichtigste Thema, was einen beschäftigt in der Schwangerschaft, ist, wie nennen wir dieses Kind?
Genau. Also wenn die Heimat zerstört ist, ist erstmal die Frage Hyacinth.
Oder Charlotte.
Ja.
natürlich, der Film wurde ja jetzt nicht während Corona produziert, denke ich mal. Aber so gesehen ist es sehr zeitgemäß gewesen, weil wir haben halt nur isolierte Leute zu fünft in diesem Raumschiff und der George allein.
Der Film war auf alle Fälle Corona-konform. Vielleicht geht es gar nicht um die Zerstörung der Erde, sondern tatsächlich mehr um Corona-Fragen. Wie sollten wir leben, wenn Corona die Welt übernimmt? Dann maximal 5 Menschen pro Raumschiff.
Oder vielleicht waren auch einfach die Leute, die aufs Raumschiff gelassen wurden, die evakuiert wurden, waren vielleicht die, die halt schon genug Antikörper hatten, die schon geimpft waren. Aber wir haben ja uns auch gefragt, beziehungsweise habe ich die These aufgestellt in der Vorbesprechung, dass George Clooney noch seinen Space-Oscar braucht. Ja. Und der Titel der Folge war auch, George will noch seinen Oscar. George hat schon 2 Oscars, möchte ich hierbei sagen. Ja. Und zwar nämlich als Nebendarsteller in Syriana und er war Mitproduzent in Argo. Mhm. Also er hat noch keinen Space-Oscar. Genau. Und er möchte vielleicht einfach noch seinen Space-Oscar haben.
Genau.
Was sagst du, kriegt er den?
Also unter bestimmten Voraussetzungen hätte er eine Chance. Und die Voraussetzung wäre, dass Midnight Sky der einzige Film ist, der zugelassen wird bei den Oscars. Dann möglicherweise. Aber auch dann ist es nicht sicher. Dann kann es auch sein, dass der Film eine goldene Himbeere bekommt. Übrigens, bei dem Schneeabenteuer stoßen die zum Beispiel auf ein abgestürztes Flugzeug mit so einem Überlebenden, den er dann noch befreit, indem er ihn erschießt. Und dann sieht man noch, dass im Frachtraum überall Bilder, so Kunstwerke rumliegen.
Tenet war besser.
Ja, wenn man Kunstwerke gelagert sehen will in einem guten Film, dann Tenet, ja.
Die auch beschädigt werden.
Ja, aber warum wurde das gezeigt? Was hatte das für einen Sinn für die Handlung? Ich kann mir gut vorstellen, dass George Clooney vorab Verträge abgeschlossen hat mit Mitarbeitern und da war auch Make-up-Artist dabei. Dann haben sie festgestellt, der sitzt da den ganzen Tag rum, trinkt Kaffee und dann hat der Make-up-Artist gesagt, hey, ich habe Vertrag, ich will auch mal was tun. Und dann haben sie gesagt, ach scheiße, das haben wir jetzt ganz vergessen. Stimmt, wir brauchen noch eine anständige Maske. Komm, wir bauen mal irgendwie eine Leiche, legen mal eine Leiche noch in den Schnee. Und dann hat jemand anders wahrscheinlich gefragt, ja, aber wo kommt die Leiche her? Ach scheiße, stimmt, wie kommen sie da hin? Flugzeug. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was die Aussage von den Kunstwerken sein soll. Vielleicht das Wertvolle, was wir heute als wertvoll betrachten, so wie Kunstwerke oder auch Geld wird wertlos, wenn wir sterben.
Vielleicht ist auch einfach mega viel rausgeschnitten worden von dieser Szene, weil sie Budget sparen mussten oder wegen Corona. Ja. Oder vielleicht haben sie gemerkt, okay, der George hat ein Budget festgelegt und dann ist ihm die Kohle ausgegangen, weil er hat ja seinen Freunden eine Million geschenkt.
Ja, das ist auch eine gute Erklärung dafür. Beziehungsweise er hat ja das nicht selbst finanziert aus eigener Tasche, aber er hat ja vorher seine 14 Millionen an die Freunde verteilt und hat dann gemerkt, scheiße, er braucht jetzt doch wieder Geld, weil er sich ein neues Lofthaus kaufen will. Und hat dann bei der Kalkulierung des Films 90% vom Budget als Gage mit sich selbst ausgehandelt und dann waren nur noch ein paar Millionen übrig für den Rest des Films. Mhm.
Und deshalb hat man dann halt runtergeschraubt und gesagt, wir haben hier noch irgendwie eine Cafeteria von irgendeinem Bürogebäude, was jetzt eher sowieso leer steht wegen Corona. Da drehen wir ein paar Szenen, wo du dein Müsli isst.
Ja.
Und da haben wir noch ein paar Kanister Kunstschnee aus The Revenant.
Ja.
Da lassen wir dich jetzt noch durchgehen.
Ja.
Und Miele hat den Ofen gespendet. Weiß nicht, das war der einzige sehr offensichtliche
Sponsor. Ja.
Sponsor
ja. Da haben sie wenigstens noch ein paar tausend Dollar bekommen.
Also Miele macht gute Ofen, um Mikrowellengemüse aufzuwärmen. Ja.
Also wenn man wissen will, wie die Welt 2049 aussieht, dann würde ich Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve gucken. Da hat man in den ersten 5 Minuten schon besseren Eindruck. So könnte man es machen. Wenn schon das Budget nicht reicht, um das anständig darzustellen, dann könnte man sagen, erstmal 5 Minuten zeigen wir es so, wie wir uns vorstellen. Also George Clooney in der Mission Control Station und geht in die Mensa und frisst sein Iglo-Gemüse. Und dann macht man einen Link und dann blendet man ein, für die Zuschauer, die sehen wollen, wie die Erde aussieht, bitte kurz die ersten 5 Minuten von Blade Runner 2049 gucken. Und dann kann man wieder zurückgehen und dann hat man eine Idee. So spart man sich an Haufen Kosten.
Ja, so ein hypertextueller,
ja, oder genau, hypervisuell. So ein Hypertextfilm,
das war ja, eine neue Idee. Ja, ist ja dann nicht Text, aber ja.
Hyperlink-Film,
ja. Wo man sagen kann, ja. Wenn dich jetzt die Welt unter der Erde mehr interessiert, als was der George allein an seinem Dialysegerät macht und wie er in die Sterne hochguckt, klick hier, dann kommt eine Folge Doctor Who.
Genau.
Wenn dich interessiert, wie es ist, wenn isoliert Leute auf einem engen Raum zusammenleben, hier klicken, RTL 2 oder so, Big Brother.
Ja. Wir hatten am Anfang auch, hast du doch vermutet, dass es vielleicht auch eine Anspielung sein könnte an den Film Movie the Movie.
Nicht eine Anspielung, ich habe nur gesagt, das ist das, woran ich denke, wenn ich George Clooney in einem Kontrollcenter sitzen sehe.
Also ich kann es auch nochmal sagen, unbedingt Movie the Movie Trailer gucken, da gibt es mittlerweile sogar 2 Teile.
Ist besser.
Ich finde, da hat man mehr Unterhaltung, ja.
Ja.
Es dauert, ich meine, Movie the Movie Trailer dauert 6 Minuten, man ist besser unterhalten, es ist kurz und knackig, witzig und man sieht auch George Clooney, wie er versucht,
die Welt zu retten.
Die Welt zu retten, genau.
Ja. Und zwar die Welt zu retten, weil ein Meteorit auch auf die Erde zu rast.
Genau,
mit einem Black Hitler drauf. Genau. Und zwar nicht nur einfach 5 Leute retten, die sowieso sich selber retten können. Und dann, wenn er sie rettet, sind nur noch 4 am Leben und 2 davon entscheiden, sich nicht gerettet werden zu wollen. Das kommt ja auch noch dazu. Also keine Empfehlung für Midnight Sky.
Naja, also ich finde, man muss auch mal einen schlechten Film gucken, damit man die guten Filme zu schätzen weiß.
Das ist so, aber wir haben ja letztens schon Aquaman geguckt. Es hat mich schon für eine längere Zeit jetzt runtergezogen genug, dass ich einen guten Film zu schätzen weiß. Und sonst, es gibt ja schlechte Filme, wo es halt einfach trotzdem unterhaltsam ist, vielleicht auch gerade, weil es schlecht ist. Aber man hat was, das man gucken will oder das man beobachten kann oder was einen irgendwie dann doch noch reinzieht. Midnight Sky hat mich überhaupt nicht unterhalten oder reingezogen. Ich war also weder eine Figur da, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte oder für die ich mich interessiert hätte oder für die ich mitgefühlt hätte, dass ich jetzt irgendwie gedacht, oh, ich will, dass diese Figur überlebt oder so. Nichts davon.
Oh.
Also schlechter Film. Der Schorsch muss noch mal ran, wenn er einen Space-Oscar haben will.
Ja.
Vielleicht sollte er da halt vielleicht sich ein Drehbuch geben lassen und dann halt einfach Regieanweisungen annehmen und nicht selber Regie machen.
Ja, doch wieder Schauspieler sein.
Ja, vielleicht nächste Weihnachten Santa-Film mit George Clooney. Wenn er den Bart jetzt weiter wachsen lässt, dann könnte es hinkommen.
Ja.
Das war unser Tipp an George Clooney zum Schluss. Wir wünschen euch einen guten Wochenbeginn. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Und wir freuen uns über Feedback und vor allem auch Filmvorschläge an zappypod@gmail.com. Und demnächst richte ich uns auch mal eine eigene E-Mail-Adresse ein.